I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself.
Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte aus meinem alltäglichen Leben, aktuell in Asien, in China. Also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und das kann man wohl sagen, es ist etwas Spektakuläres passiert. Und zwar gab es ein Erdbeben. Und das war ein ziemlich starkes Erdbeben von 7,6. Bei Mastodon schrieb jemand, ich glaube, es war ein Rumäne oder so, der aktuell in Taiwan lebt, ich erlebe lieber ein Erdbeben der Stärke 7,6 in Taiwan als eins der Stärke 4 in Bukarest oder so. Was er damit meinte, ist natürlich, dass man in Taiwan, genauso wie in Japan, sehr gut vorbereitet ist auf Erdbeben. Es gab trotzdem ein paar Opfer, so tragisch das ist, aber verglichen mit dem, was hätte passieren können, ist das nicht so viel. Wie gesagt, die Taiwaner sind sehr gut vorbereitet. Die haben regelmäßig Drills, auch in der Schule, auch in der Firma übrigens, das habe ich auch erlebt. Ich habe da ja gearbeitet in Taoyuan, das ist so zwischen Flughafen und Taipei. Da sind sehr viele Chip- und Silicon-Firmen und so. Und da war es auch öfter so, dass dann so Drills waren. Das heißt, dann kam ein bestimmtes Sirensignal und dann musste man entsprechend sich verhalten und raus und so weiter und sich an bestimmten Orten sammeln. Also kennt man ja eigentlich auch aus Europa, wenn da irgendwie so Feueralarms sind in irgendwelchen Firmen. Da ist das meistens eher so ein Gaudi. Aber die Erdbeben in Taiwan sind natürlich irgendwie überhaupt nicht lustig. Und ich habe da auch einige Erdbeben erlebt und auch mal ein stärkeres. Und das war so dermaßen unangenehm und das war mir natürlich als ungelernter Erdbebenerleber auch unangenehm, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Obwohl ich, wie gesagt, diese Drills ist das eine, aber ich saß in einem Café in Ximending. Das ist übrigens eine coole Gegend in Taipei. Das ist so ein bisschen wie Shibuya Crossing, sieht das aus. Naja, also ist auch so ein bisschen Vergnügungsviertel. Und plötzlich fing an, alles sich zu bewegen. Naja, und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Man lernt das ja oder man hört das ja öfter so. Ja, geh unter den Tisch oder stell dich in irgendeine Türleibung oder was. Und ich habe dann, das war mir dann irgendwie peinlich, weil die anderen, die saßen einfach weiter, haben natürlich innegehalten mit dem Essen und so. Es wurde auch ziemlich ruhig, muss ich sagen. Also die haben dann auch nicht mehr geredet und saßen aber weiterhin da und haben sich sozusagen das Erdbeben angehört. Und ich überlegte dann eben, ob ich jetzt unter den Tisch gehen soll. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, weil ich hätte mich total zum Rolf gemacht dabei. Andererseits lieber zum lebendigen Rolf als zum toten Sven. Also ich meine, manchmal muss man da vielleicht auch ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen. Aber wie gesagt, die Taiwaner sind da irgendwie gelernt, was das betrifft. Also die wissen, wie kritisch das Ganze ist. Und die haben sich auch nicht, also sind nicht rausgelaufen auf die Straßen. Ich weiß im Übrigen gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und haben sich nicht unter die Tische gepackt oder sind in irgendeine Tür geflüchtet und so weiter, sondern haben abgewartet. Und nach wenigen Sekunden war das auch vorbei. Es war stärker, wie gesagt. Es war nicht so ein normales Beben, was man öfter mal erlebt in Taiwan. So ein kurzes Rütteln oder so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Sondern richtig lang anhaltendes. Aber lang ist hier schon ziemlich relativ, weil lang in dem Falle war vielleicht eine Minute. Und das kam mir ewig vor, aber es war nicht wirklich lang in dem Sinne. Und es gab auch ein paar Schäden in Taipei auch. Das Epizentrum war aber weiter weg. Und so war das jetzt auch hier bei diesem Erdbeben. Das war nicht in Taipei, sondern in Hualien. Und Hualien liegt direkt an der Kante. Ich werde mal in die Shownotes eine physische Karte der tektonischen Platten oder dieser tektonischen Platte, die dort in Hualien grenzt. Und die grenzt wirklich genau in Hualien. Ein paar Kilometer südlich war dann auch das Epizentrum. Und man möchte es kaum glauben, aber wir hier in Hangzhou, das ist wirklich ein Stück weg, haben das noch gespürt. Und meine Kollegen in Xiamen natürlich auch, sowieso. Also da ist es, naja, da ist es selbsterklärend. Aber das ist schon ein ganz schöner Stoß gewesen. Und wenn man das jetzt sich mal überlegt, was da tatsächlich passiert ist, wie gesagt, ich will das jetzt nicht runterspielen, es waren 10 Todesopfer oder so und 700 oder 800 Verletzte, das ist wirklich bewundernswert, dass das in Taiwan so glimpflich abgegangen ist. Es sind übrigens auch ein paar Häuser so angekippt, aber das zeigt eben auch, wie gut die Architektur dort ist, wie gut man vorbereitet ist. Und ich habe ja auch 2008 das Erdbeben hier in China, also in Sichuan erlebt, beziehungsweise, was heißt erlebt? Also ich war hier, als das Erdbeben in Sichuan stattfand. Man kennt die Geschichte und eine der großen Lehren, die man daraus gezogen hat, oder eine der großen Probleme, die letztendlich auch in den vielen Opfern mündeten, war eben ja die schlechte Architektur, die absolut nicht erdbebensichere Architektur. Das hat sich jetzt geändert und daraus hat man auch gelernt. Das ist tatsächlich der Knackpunkt, wenn man solchen Erdbeben einigermaßen begegnen will. Also wir sind heute dazu in der Lage, mit unserer Technologie das zu verhindern. Und die Taiwaner haben vorgemacht, dass man das kann. Im Übrigen auch die Japaner. Aber es gibt natürlich auch, und das muss man natürlich klar sein, es gibt auch eine Grenze. Also irgendwann, wenn da ein Erdbeben ab einer bestimmten Stufe passiert, was eigentlich vielleicht rein theoretisch gar nicht vorkommen kann, dann kracht auch da alles zusammen. Was früher ja auch eines der größten Probleme bei den Erdbeben war in Japan, aber ich vermute mal auch in Taiwan oder vielleicht nicht, weil es da nicht so dicht besiedelt war, aber in Japan auf jeden Fall sind natürlich die Brände, die dann nach den Erdbeben ausgebrochen sind und dann erst richtig die Gegend verheert haben. Das würde jetzt in Tokio wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber das war eben eins der Probleme, die damals auftraten. Und übrigens auch ein Grund dafür, dass es relativ wenig historische Bausubstanz gibt, weil das meiste dann eben einfach verbrannt ist nach so einem Erdbeben. Noch kurz zu Hualien. Also, falls das jetzt so klingen sollte, fahrt nicht nach Taiwan, da gibt es Erdbeben. Nee, wie gesagt, ich würde eher sogar das Gegenteil sagen. Fahrt nach Taiwan, weil da seid ihr sicher vor Erdbeben. In Europa wärt ihr das nicht. Also ich stelle mir vor, in der Eifel, was ja gar nicht so abwegig ist, wäre das Epizentrum eines stärkeren Erdbebens, sagen wir mal Stärke 6 oder so. Das wäre die Katastrophe schlechthin. Köln wäre einmal eingeebnet, glaube ich. Also es gibt keine Länder, die so gut vorbereitet sind auf Erdbeben wie Taiwan und Japan. Selbst wenn man davor Angst hat, zu Recht Angst hat, kann man dort getrost hinfahren. Da ist man auf der ziemlich sicheren Seite. Und Hualien ist ein traumhaft schöner Ort, das muss ich mal sagen. Der Ort selber vielleicht jetzt nicht so, obwohl ich fand den eigentlich auch ganz okay. Also ist eine Stadt, eben eine typische Stadt, aber eigentlich auch ganz schön. Es gibt so ein paar Parks und so, aber die Umgebung von Hualien ist wirklich aufregend. Also erstmal ist das ein guter Ausgangspunkt zur Toroku-Schlucht. Die Toroku-Schlucht ist auch so ein bisschen eins der touristischen Ziele überhaupt so in Taiwan, finde ich. Also die meisten fahren nach Taipei, dann nach Kaohsiung, vielleicht nach Land's End, nach ganz nach Süden, wo man nach Philippinen rüber gucken kann. Und dann Hualien. Achso, und Moon Lake natürlich, ja, den habe ich ganz vergessen. So, also das sind so die typischen Destinations in Taiwan. Und Hualien, da kann man sich ruhig ein paar Tage Zeit nehmen. Also da ist der Wendekreis des Krebses ein bisschen weiter südlich, da fahren viele hin. Dann ist das diese Steilküste, die tatsächlich das Ende auch der tektonischen, der eurasischen Platte ist. Also die reichen dann bis, keine Ahnung wie tief, aber echt tief runter. Da ist auch nochmal ein echt schöner Strand und es ist eine unheimlich schöne Stimmung abends dort am Strand. Was noch hinzukommt, das ist für Eisenbahnfans. Also man kennt ja diese Animes zum Beispiel von Ghibli oder so, wo endlos lange Fahrten von Zügen gezeigt werden. Dazu muss man nicht nach Japan fahren, das kann man auch in Taiwan haben. Da gibt es nämlich ähnliche Züge und wir haben das tatsächlich auch gemacht mal. Wir sind von Kending, glaube ich, hochgefahren nach Hualien mit einem dieser Züge. Also nicht mit so einem Expresszug, was ja auch schön ist, aber in diesem Falle wirklich mit so einem alten Zug, so mit Häkeldeckchen und mit Vorhängen und absolut traumhaft. Da drin waren auch so ein Haufen Nonnen noch, keine christlichen Nonnen, das waren irgendwelche, es war irgendwie so eine Sekte, habe jetzt vergessen, wie das heißt, die haben in Hualien ihre Basis, also da ist auch ein großes Krankenhaus, wo die arbeiten und so. Übrigens auch eine interessante Sehenswürdigkeit. Ich muss mal gucken, ob ich das Foto oder die Fotos dazu finde. Und Hualien selber ist auch ein alter Bahnhof, der funktioniert jetzt nicht mehr als Bahnhof, sondern das ist jetzt so ein Solarkunstwerk, also sind so Module aufgestellt, wie Flügel und so, und ist eigentlich eine Shopping Mall. Also in dem alten Bahnhof ist eine Shopping Mall drin. Und wenn man aber runterfährt zum Wendekreis des Krebses oder so, dann gibt es auch etliche stillgelegte Bahnlinien und alte Trassen, wo man so langlaufen kann. Also sind auch keine Schwellen sind noch Schienen und Schwellen wahrscheinlich drin, aber alles zugewachsen von tropischer Vegetation. Das sind so die Bilder, auf die Influencer scharf sind und die Gott sei Dank bisher gar nicht so entdeckt worden sind. Also Die Gegend ist sozusagen noch influencerfrei, bis zu diesem Podcast vermute ich mal. Ja, also wenn man so altes Bahnzeugs, wenn man sich dafür interessiert, dann gibt es ja meines Erachtens nur zwei Orte auf dieser Welt. Das eine ist Devon und Cornwall und das andere ist ganz klar Hualien. Das zum Erdbeben. Dann eine Sache zum letzten Mal. Da hatte ich ja über die Notwendigkeit der Kooperation gesprochen. Und interessanterweise ist gerade ein Artikel erschienen von Rory McCarthy, der sich genau den gleichen Sachverhalt, aber jetzt nicht so sehr von technischer Seite, sondern von monetärer Seite mal angeschaut hat. Also was bräuchten wir oder wie viel Dollar bräuchte man, wenn man ohne China jetzt irgendwie die Energiewende vollziehen wollte? Und sie haben das nachgerechnet und kamen auf 6 Billionen US-Dollar würde die weltweite Verlagerung der Technologie außerhalb Chinas kosten. Oder würde es Deutschland, USA und so weiter kosten, wenn sie nicht mehr in China kommen? 6 Billionen Dollar. Und er macht dann natürlich die rhetorische Frage, ist die Welt bereit, das zu bezahlen? Und schreibt dann natürlich weiter, die Antwort lautet nein. Und die Konklusion, die steht dann ganz am Ende des Artikels und die will ich hier auch nochmal ganz kurz vorlesen, ist: Eine erfolgreiche globale Netto-Null-Wirtschaft wird nur durch internationale Zusammenarbeit möglich. Der Erfolg wird nur durch internationale Zusammenarbeit, Pragmatismus, Innovation zwischen den USA, Europa, China und anderen möglich sein. Nur so lässt sich die erforderliche Größenordnung bei optimalen Kosten und Nutzen für alle erreichen. Das war jetzt übersetzt aus dem Englischen, aber den englischen Originaltext habe ich dann eben auch in den Shownotes verlinkt. Und das bestätigt mich nochmal in der Aussage, also wie gesagt auch in diesem Credo, ohne Kooperation geht nichts. Und ich habe mich da auch schon wieder geärgert über Jörg Wuttke, das ist der ehemalige Präsident der EU Chamber of Commerce in China, also ist es nicht mehr, aber er ist so seit einiger Zeit irgendwie auf Kreuzzug. Also er schreibt dann auch, und das passt auch wieder zu diesen Naturkatastrophen-Metaphern, er schreibt dann, wir werden ein Auto-Tsunami aus China erleben. Das ist mal was anderes als eine Flut immerhin. Er schrieb dann eben auch, die chinesische Solartechnik wäre in der Lage, das 2,5-fache dessen, was die Welt braucht, eben zu überschwemmen. Also, wie gesagt, er spart da nicht mit diesen Metaphern. Das alles ist natürlich ziemlicher Quatsch. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt so freidreht, denn früher war er eigentlich mal ganz vernünftig und keine Ahnung, vielleicht macht es ihm zu sehr zu schaffen, dass er den Job nicht mehr hat oder so. Ich weiß es nicht. Nur grundsätzlich ist es natürlich schade, dass solche Leute ihren Einfluss, den sie immer noch haben, nicht nutzen, um eben zu einer Kooperation aufzurufen oder zu einem Calm Down, endlich mal runterzukommen und sachdienlich tätig zu werden, dass man eben etwas tut und nicht immer nur redet und vor allen Dingen nicht immer nur gegeneinander redet oder sich gegenseitig Vorhaltung macht. Das betrifft im Übrigen auch die chinesische Seite natürlich. Also ja, eine der größten Enttäuschungen, die so das letzte Jahr erlebt habe, ist eben dieser Jörg Wuttke, der jetzt, wie gesagt, sich so ein bisschen auf Kreuzzug befindet und all diese neoliberalen Phrasen im Prinzip nachdrischt. So, was habe ich noch gemacht? Ja, zwei Sachen. Ich habe mir ein Objektiv bestellt und zwar eine Fixfokuslinse für das Beast, also für die Sigma FPL. Das ist, ja, wie soll ich das sagen? Das war ein April-Scherz und ich bin, naja, nicht direkt drauf reingefallen, aber ja, doch kann man eigentlich schon sagen. Ich bin irgendwie drauf reingefallen. Ein Freund von mir, auch aus China, ein Filmemacher, der ja so immer sehr eigene Ansichten über das Filmemachen hat und so weiter und die auch bei YouTube verbreitet, also ich werde das mal verlinken, Chili, der hat einen April-Scherz gemacht und zwar über eine Fix-Fokus-Linse, die es wirklich gibt. Das ist nämlich der Witz an der Sache. Also die sieht aus wie so ein Oreo-Keks und er nannt es dann eben auch Oreo und macht dann eben so, naja, tüdelüt um diese Linse herum. Das ist natürlich so, wie er das da vorträgt, ziemlicher Schwachsinn, also eben ein April-Fool. Ich wusste natürlich, also das war eben der April-Scherz selbst, also dass man mit dieser Linse jetzt praktisch alles machen kann und so weiter. Was nicht der April-Scherz selbst war, war, dass es diese Linse wirklich gibt. Man kann die auch in dieser Oreo-Keksform kaufen bei Alibaba. Vielleicht suche ich das mal raus und verlinke das mal. Und ich habe hier für das Leica L-Mount mir dann eben aufgrund dieses Films dann eben auch mal so eine Linse bestellt. Nämlich, die kostet nur 10 Euro. Und zwar genau 75 RMB. Und da habe ich gedacht, okay, was kostet die Welt? Holst du das mal? Und dann habe ich die auf die Kamera gedrückt und habe gedacht, oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Also die Linse kommt jetzt nicht ran an irgendeine echte Linse, an ein echtes Objektiv irgendwie, in keinster Weise. Also die hat übrigens auch eine feste Blendenöffnung von 10. Ja, es ist alles nicht so prickelnd. Aber es funktioniert und der Film hat einen gewissen Charakter danach. Also da war ich schon ein bisschen beeindruckt. Das war eine Sache, die ich gemacht habe. Und die zweite Sache ist, wir hatten vorige Woche schon einen kurzen Film über die Teelese, über die Pre-Qingming-Teelese gemacht. Den habe ich auch veröffentlicht. Das hätte ich eigentlich auch in der letzten Sendung sagen können. Habe ich aber, glaube ich, irgendwie vergessen. Jedenfalls ist online. Ich werde ihn jetzt hier nochmal verlinken und zeigt eben die Frauen dort, überwiegend Frauen, die Tee pflücken und naja, wie dann eben der Tee so ein bisschen gemacht wird. Nichts Besonderes, einfach nur ein paar Eindrücke, die Teelese vor Qingming. Und jetzt kommen wir zu Qingming. Das ist nämlich genau das, was wir heute gerade haben. Heute ist der 4. April und wir haben Qingming. Und Qingming ist eines der wichtigsten traditionellen Feste in China. Und das fällt immer so auf den 4. und 5. April. Also jetzt im 2024 ist es auf den 4. April. Und es wird auch so ein bisschen als Grab-Ausfegen-Tag bezeichnet. Also Tomb-Sweeping Day oder sowas. Das heißt, man geht zum Friedhof und reinigt die Gräber oder so. Im Prinzip ist das auch so ein bisschen der klimatische Frühlingsanfang. Es gibt für den Tag auch eine astronomische Erklärung und das ist dann eben auch gar nicht groß verwunderlich, dass eben Ostern, Qingming und es gibt noch weltweit ähnliche Feiertage, dass die alle irgendwie zu dieser Zeit stattfinden, weil das ist eben für die Landwirtschaft eine der wichtigsten Zeiten, dass eben, ja, wie zum Beispiel das Ende der Teeernte beziehungsweise der Beginn des Frühlings etc. pp., also Ostern etc., haben natürlich alle ihren Ursprung in irgendwelchen astronomischen Kalendern beziehungsweise in irgendwelchen Erntekalendern. Und was macht man zu Qingming? Naja, also einmal die Grabpflege natürlich und Instandsetzung und solche Sachen. Aber viele nutzen das auch für Ausflüge. Drachensteigen ist eine sehr wichtige Tätigkeit, die man da macht. Wir haben unseren Drachen auch gerade rausgepult. Und man bringt auch an den Toren zum Beispiel Weidenzweige an. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es dieses mit den Weidenzweigen auch in Deutschland. Ich weiß aber nicht mehr, zu welchem Feiertag, aber ich kann mich erinnern, dass so an Autogrills und überall irgendwelche Zweige angebracht waren. Mir ist so wie Weidenzweige oder Forsythien oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich kann mich erinnern, dass man das da auch gemacht hat. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber das ist jetzt eben hier auch. Und natürlich die Idee jetzt, die religiöse Idee oder ja, animistische Idee des Ganzen ist natürlich, dass man der Toten gedenkt. Und ja, dann eben zum Beispiel Räucherstäbchen anzündet, Papier verbrennt, also dieses Höllengeld und so weiter. Dieses Fest ist in China übrigens, das kann man sich ja auch irgendwo vorstellen, allein aufgrund der Größe nicht einheitlich. Also das wird mal hier so und mal da so gefeiert und das zieht sich auch über ganz Asien. In Japan wird es nicht mehr gefeiert, außer auf Okinawa. Das ist aber wieder typisch, also da gibt es auch Frühlingsfest und so, aber im Rest Japans hatte man ja damals nach der Edo-Periode versucht, sich zu modernisieren, wie auch immer, wurde kolonialisiert. Witzigerweise ist ja Okinawa eine amerikanische Kolonie und da hat das dann irgendwie, ich weiß nicht, wie das zusammenhängt oder vielleicht aus Trotz, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es dort noch Qingming. In Taiwan ist es auch Feiertag. Da kommt noch hinzu, dass der 5. April auch der Geburtstag von Chiang Kai-shek war und entsprechend das dort als Feiertag gilt. Und auch hier in China ist das ein gesetzlicher Feiertag, das heißt, der Donnerstag und der Freitag sind frei, Samstag sowieso und den Freitag arbeitet man dann am Sonntag sozusagen nach. Das heißt, die Woche beginnt dann am Sonntag wieder. Ja, ist etwas kompliziert. Aber die Idee ist, dass man dann eben drei zusammenhängende Tage hat. Viele Firmen machen übrigens auch deswegen nicht extra am Sonntag auf, also normale kleine mittelständische Firmen und so sagen, ja komm, lass stecken, wir lassen Sonntag auch zu und dann geht es eben am Montag weiter. Das heißt, die meisten Leute, würde ich sagen, haben 4 Tage frei. In Korea gibt es den Tag auch mit ein paar Unterschieden so in den Habits und In Vietnam heißt er etwas anders natürlich und er fällt auch etwas anders. Also am dritten Tag des dritten Monats des Mondkalenders, das variiert so ein bisschen. Aber ansonsten sind die Sitten zum Beispiel auch diese grünen Reiskugeln, die man da isst und so, sehr ähnlich. Also eigentlich, ja, diese Reisbällchen ziehen sich, glaube ich, auch von Korea bis Vietnam durch. Mein Ding ist das übrigens nicht. Es gibt auch noch Qingming-Kuchen und wie gesagt, es gibt ja auch noch diesen Qingming-Tee und so. Also das variiert über ganz Asien so ein bisschen. Was man vielleicht noch sagen muss, es ist nicht vergleichbar mit dem mexikanischen Totenfest. Also es ist kein Fest, das jetzt so besonders lustig ist oder so, sondern es ist ein, ja, es ist ein Tag, wo man jetzt nicht unbedingt mit miesepetriger Laune rumsitzen muss, sondern eigentlich schon ein schöner Tag irgendwie und man ist auch ein bisschen fröhlich. Schon online, wenn man frei hat. Aber es ist jetzt kein echter Tag zum Abfeiern und Party machen, wie man das in Mexiko machen würde. Es gibt auch so ein paar No-Gos. Also man sollte zum Beispiel nicht Gräber fotografieren oder Leute, die da rumsitzen, das mal so an die Touristen. Das soll Unglück bringen, sagen sie. Aber insgesamt ist es natürlich auch eine Sache, die ja irgendwie unhöflich ist, finde ich. Man muss nicht alles wegfotografieren. Dann gibt es so eine Sitte, dass man nach 15 Uhr da nicht mehr irgendwie an den Gräbern rumtouren sollte. Auch kleidungsmäßig sollte man jetzt nicht irgendwo mit den neuesten Neon-Textilien irgendwo auftreten. Also eigentlich gedeckte Farben sind angebracht. Und wenn man eingeladen wird, dann sollte man auch den Regeln dort folgen, also wann man was macht und so weiter. Wie gesagt, Lachen ist nicht verboten, aber man sollte eben nicht laut lachen, schon gar nicht während der Zeremonien und so. Eine der interessantesten Sachen, und das macht das Fest natürlich auch ganz charmant irgendwie, das ist eben kein Fest, wo man irgendwie Leute besucht. Das heißt, man bleibt unter sich. Und weil ich das manchmal auch im Internet so sehe, also man sagt natürlich auch nicht Happy Qingming oder Merry Qingming oder irgend so ein Quatsch, also das sollte man auf keinen Fall sagen, weil, wie gesagt, das ist nicht angebracht. Aber was geht, ist zum Beispiel alles Gute zum Qingming-Fest oder Gesundheit zum Qingming-Fest. Das sind so Sachen, die angebracht sind, die in Ordnung sind. Das kann man machen, aber jetzt nicht so überbordende Happiness irgendwie ausdrücken. Das kommt ein bisschen komisch an. Ja, aber wie gesagt, für uns bedeutet das hier frei. Wir fahren weg. Oder sind weggefahren, lassen uns das jetzt die Tage hier mal ein bisschen gut gehen. Das heißt, wir machen wirklich mal eine Auszeit und hängen ein bisschen ab hier in den Bergen. Es ist heute übrigens auch wieder ein bisschen kühl. Eigentlich wollten wir hoch in die Berge, weil es dort oben ein bisschen kühler ist. Da oben braucht man eben keine Klimaanlage. Hier unten waren schon 30 Grad und mehr. Und das ist natürlich schon so ein bisschen nervend. Und da ist so eine Sommerfrische immer willkommen und wir wollen das ja auch ein bisschen mehr nutzen, so in der Zukunft. Ja, und ich will mich jetzt hier auch gar nicht groß weiter verbreitern. Das wär's für heute soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Und jetzt kommt Reklame.
HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com